Herzlich willkommen bei Paula Liebenlein. Mein heutiger Gast ist Sarah und wir sprechen über eine Kindheit, die von großer, großer Vernachlässigung geprägt war und was das mit Sarahs heutigen Beziehungen macht. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Sarah.
Hallo, Paula.
Es geht um die Liebe.
Ja.
Oder den derzeitigen Mangel daran vielleicht.
Mhm.
Zumindest ein totales Chaos.
Ja.
Ja. Und was Duft damit zu tun hat, das erfahren wir auch noch.
Genau.
So, erzähl mal. Du bist frisch verwundet.
Ja, also ich war über 4,5 Jahre in einer toxischen Beziehung. Also denke ich, vermute ich. Es gab eine emotionale Abhängigkeit von beiden Seiten aus, vermute ich auch. Also von mir aus ganz stark. Und ich denke, von der anderen Seite auch.
Erzähl doch mal, wie waren das so?
Ja, also ich habe das gemerkt dadurch, weil ich mich selbst sehr aufgegeben habe. Ich habe gemerkt, dass ich Interessen verloren hatte, die ich vorher hatte. Ich habe versucht, mich zu verändern. Für ihn. Er hat das zwar nicht deutlich gesagt, aber ich habe das gespürt, irgendwie, dass ich das machen muss, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen.
Okay. Dieses Spüren kann natürlich auch eher eine Interpretation der eigenen Empfindung sein, ne?
Ja, wahrscheinlich.
Wieso war das on-off? Also, was hat euch da immer wieder auseinandergetrieben?
Also, das ging von mir aus, dieses Off. Weil ich an Punkte gekommen bin, wo es mir am Ende nicht gereicht hat.
Ja. Und wie hat er immer reagiert, wenn du gesagt hast, nee, ich will das jetzt nicht mehr?
Relativ kühl. Also wir haben schon versucht, drüber zu sprechen, aber er hat es halt einfach hingenommen und akzeptiert.
Warst du die einzige Partnerin im Spiel oder gab es da noch mehrere?
Also ich weiß, dass er zwischenzeitlich mal bei einer zu Hause war, mit der er sich getroffen hat. Aber was passiert ist, weiß ich nicht. Und das war dann halt in so einer Off-Phase.
Okay.
Ja.
Aber das heißt, er hatte nicht noch eine Freundin oder eine Ex oder irgendwas, an der er hing?
Nein.
Nee, einfach so. Konntet ihr denn jemals darüber sprechen, was euch die Beziehung überhaupt bedeutet?
Also wir haben ja noch nicht mal richtig drüber sprechen können, ob es überhaupt eine Beziehung ist.
Wie oft habt ihr euch denn gesehen?
Einmal in der Woche.
4,5 Jahre lang, einmal in der Woche.
Ja.
Aber für dich war es eine Beziehung.
Ich habe es mir immer gewünscht. Ich habe es reininterpretiert. Also ich habe ganz viele Luftschlösser gebaut. Ich habe ganz viele Erwartungen gehabt.
Ja. Habt ihr in derselben Stadt gewohnt?
Ja.
Okay, 4,5 Jahre, einmal die Woche.
Und wir waren in den 4,5 Jahren 3 oder 4 Mal zusammen irgendwo außerhalb unserer Wohnungen.
Also wenn ich das so brutal sagen darf, ist es ja eher das gewesen, was man Situationship nennt, oder?
Ja, definitiv.
Und das muss ja für beide wahnsinnig unbefriedigend gewesen sein.
Ja, ich denke schon, ja. Und für mich nochmal eine doppelte Belastung, weil ich auch eine kleine Tochter habe und sie gar nicht mit involviert war in dem ganzen Geschehen. Und ich mir das so gewünscht habe. Dass es passiert, aber er halt auch kein Interesse daran hatte.
Was hat dich an ihm begeistert?
Ich wusste, dass du mir die Frage stellst.
Na ja.
Und ich habe lange auf der Autofahrt auch darüber nachgedacht. Und ehrlich gesagt bin ich nicht so wirklich zu einem Ergebnis gekommen. Also mir hat ja oberflächlich sein Aussehen erstmal gefallen. Seine coole Art, wie er sich gegeben hat, sein Musikgeschmack, sein Humor. Ja, und einfach so die Abende, die wir miteinander verbracht haben, die waren immer, ja, also ich habe mich immer wohl gefühlt, eigentlich. Ja, bis es dann, also es gab auch Situationen und Momente, die während des Abends so waren, dass ich mich auch unwohl gefühlt habe. Durch die Sprüche, die er gebracht hat.
Sag mal, zum Beispiel.
Ja, also er meinte immer, Dinge aus Spaß zu sagen. Auch Schimpfwörter und so, die dann aber irgendwann ja für mich nicht mehr im Spaß endeten.
Sag mal ein Beispiel.
Naja, du Fotze, so aus Spaß, meinte er.
Ach, Sarah.
Mhm.
Das ist wahnsinnig traurig.
Ja.
Warum glaubst du denn, dass du nichts Besseres verdienst?
Ich glaube schon, dass ich was Besseres verdiene, aber ich befinde mich halt in dieser krassen Abhängigkeit und ich weiß nicht so richtig, wie ich da rauskomme. Ich gehe seit 2 Jahren jetzt in Therapie und ich habe schon ein Stück weit für mich diese Unabhängigkeit gelernt. Ich konnte am Anfang ganz schlecht alleine sein. Wenn er am Anfang sagte, ich möchte jetzt einen Tag am Wochenende dich nicht sehen, dann bin ich in meiner Wohnung hoch und runter getigert, habe Herzrasen gekriegt, habe richtig Angstzustände bekommen, habe geweint und ich konnte es einfach nicht akzeptieren und auch nicht verstehen, warum er mich nicht sehen möchte. Und mittlerweile bin ich sehr gut damit und habe auch akzeptiert und auch jetzt letzten Endes hin auch gut akzeptieren können, dass er seine Zeit für sich braucht.
Stopp.
Ja.
Und er hat 6 Tage die Woche Zeit für sich.
Mhm.
Ja. Das Thema hat nichts mit ihm zu tun, sondern mit dir.
Ich weiß.
Ist ja nicht schlimm. Bist ja hier, damit du da rauskommst. Ja. Du hast mir geschrieben, dass ihr das wieder beendet habt und dass du so eine krasse Sehnsucht hast.
Mhm.
Beziehungsabhängigkeiten sind ja ein sehr gut erforschtes Feld inzwischen. Und deine Sehnsucht hat nichts mit ihm zu tun.
Mhm.
Ne? Sondern es ist eine Sehnsucht nach anerkannt werden, nach geliebt werden, nach Teil von etwas sein. Und das Schlimme ist, dass ganz, ganz viele, oder das Traurige, dass ganz, ganz viele Beziehungsabhängige nicht in der Lage sind, so zu differenzieren zwischen Orten, wo es das gibt, was sie brauchen, und Orten, wo es das nicht gibt. Und dann wird der Anker in etwas geschlagen, weil es quasi ein pumpendes Herz hat, ohne darauf zu gucken, ist da irgendwas für mich zu holen.
Mhm.
Und da ist gar nichts für dich zu holen.
Mhm.
Nichts. Hm? Und du bist ja unglaublich traurig.
Ja.
Hm. Wie alt ist deine Tochter jetzt?
9.
Das heißt, sie hat 4,5 Jahre auch eine Mutter in Verzweiflung erlebt. Hat die einen Vater noch, der präsent ist?
Ja, sehr.
Geht's dem besser?
Ja.
Als dir,
meine ich?
Ja, gut, okay. Kannst du mit dem darüber reden? Der wird ja diese Abhängigkeit vielleicht auch gespürt haben am eigenen Leib.
Wir haben nie darüber gesprochen.
Ich lade dich ein, wenn euer Verhältnis okay ist, das mal zu machen, weil der wird eine ganz möglicherweise klare Perspektive darauf haben.
Mhm.
Vielleicht hat der das auch am eigenen Leib erlebt, weißt du, mit mir, weil das wirst du ja nicht zum ersten Mal haben, dieses Thema.
So krass schon, ja.
Aber ich glaube, dass es in Auszügen sicher vorher auch schon da war.
Ja.
Wo bist du? Warum kommst du nicht? Wo warst du? Warum hast du nicht zurückgeschrieben? Was machst du? Wann sehen wir uns? Wann sehen wir uns?
Mhm.
Und das kommt ganz, ganz oft vor. Ja. Nun wohnst du nicht in einer Großstadt, weil da gibt es ganz, ganz tolle, auch kostenlose Stellen, wo man das üben kann. Ich habe das schon mal erwähnt, ich erwähne es nochmal. Die heißen CODA, Codependence Anonymous. Und da geht es nicht um Leute, deren Familienmitglieder irgendwie abhängig sind, sondern um Beziehungsabhängigkeit.
Mhm.
Und das sind Abende, wo Beziehungsabhängige zusammenkommen und du einfach nur die Geschichten von anderen hörst. Und das ist so augenöffnend. Das ist ganz, ganz toll. So, woher kommt das? Es kommt daher, dass deine emotionalen Bedürfnisse als Kind nicht befriedigt wurden.
Ja.
Wie bist du aufgewachsen?
Meine Eltern haben mich relativ spät bekommen, haben sich auch spät kennengelernt, Ende 30. Und meine Mama hat noch einen Sohn mit in die Beziehung gebracht. Er war ungefähr 10 Jahre älter als ich. Und der wurde dann irgendwann rausgeschmissen, als ich circa 5 Jahre alt war.
Wie rausgeschmissen?
Ich weiß nicht, das wurde nicht mit mir kommuniziert.
Weißt du, wo er ist?
Ja. Und? Ich weiß, wo er ist, aber er ist dann zu seinem Alkoholikervater gegangen und das Gleiche ist halt mit ihm auch passiert. Also wir haben keinen Kontakt.
Ach Gott.
Ja, leider. Und
sind deine Eltern oder deine Mutter und ihr Partner? Nee, dein...
Der Papa.
Der Papa, ja. Sind die noch zusammen?
Nein.
Sind die auch suchtkrank?
Mein Vater hat viel Alkohol getrunken, ja.
Mhm.
Habe ich aber nicht in meiner Kindheit so mitbekommen. Ich habe die Flaschen stehen sehen, aber ich habe es nicht realisiert oder nicht wirklich bewusst mitbekommen, dass das so ist.
Und deine Mutter?
Meine Mutter nicht, aber meine Mutter hat mir auch relativ schlechte Beziehungen später vorgelebt. Und meine Eltern haben sich viel gestritten in meiner Kindheit. Ich habe das immer aus meinem Zimmer mitbekommen, dass ich auch teilweise geschlagen wurde.
Die haben sich gegenseitig geschlagen.
Mhm. Meine Mama hat mich auch viel geschlagen.
Mhm.
Mein Papa hat sich meistens rausgehalten. Der war immer arbeiten. Und
ja, raushalten ist mitmachen. Also
ja.
Mhm. Ganz kurz noch, damit ich das verstehe, du weißt gar nicht, warum sie deinen Bruder rausgeschmissen haben?
Nein, ich vermute, dass mein Vater das so wollte. Aber aus welchem Grund, keine Ahnung.
Total.
Ja, es wurde nicht wirklich viel kommuniziert bei uns. Mhm. Und ich wurde auch immer gestraft mit Silent Treatment. Ich wusste nicht, wenn ich jetzt nach Hause komme, wird heute mit mir gesprochen. Wie ist sie heute drauf? Meine Mutter und ja. Wir haben auch in verschiedenen Bereichen unseres Hauses gelebt. Mein Vater hatte einen eigenen Bereich für sich. Meine Mutter war meistens im Wohnzimmer und ich war meistens in meinem Kinderzimmer. Und jeder hat sich auch sein eigenes Essen gemacht und hat das dann in dem Zimmer verspeist.
Ach je.
Ja. Und später haben sich meine Eltern dann getrennt, als ich so 14, 15, 16 war ungefähr. Und das war auch ein immenser Rosenkrieg. Meine Mutter war zu der Zeit während der Trennung in jemanden verliebt, der verheiratet war, bei dem sie gearbeitet hat. Meine Mutter hat mir auch ständig erzählt, dass mein Vater fremd geht. Also so Sachen, die ein Kind eigentlich nicht hören darf. Und ich war halt immer involviert in dieser Beziehung, wie schlecht mein Vater ist. Und mein Vater hat mir erzählt, wie schlecht meine Mutter ist, was das für eine blöde Fotze ist und wie sie oben in seinem Schlafzimmer mit jemand anderem schläft und so weiter. Und sie haben halt auch immer hin und her, zu wem gehe ich nach der Scheidung und so weiter. Und ich wusste nicht, ich stand einfach zwischen den Stühlen. Ich wusste nicht, wo ich bleiben wollte. Meine Mutter ist dann in so eine Blockwohnung gezogen. Und da wollte ich eigentlich nicht hin, weil wir immer auf dem Dorf gewohnt haben und wir hatten ein super schönes Haus. Und da wollte ich eigentlich bleiben. Bin dann letzten Endes aber doch zu meiner Mutter. Vorher sind aber auch noch Sachen passiert. Meine Mutter wollte sich umbringen, lag in der Badewanne, als ich von der Schule nach Hause gekommen bin. Oder als dieser Rosenkrieg stattgefunden hat, bin ich nach Hause gekommen und das ganze Haus war leergeräumt. Keine Möbel mehr da.
Wie wahnsinnig gemein. Hattest du irgendeine Bezugsperson damals?
Mm-mm.
Oma, Opa?
Nein. Dadurch, dass meine Eltern so alt waren, hatte ich nie Großeltern.
Mm.
Und ich hatte meine Freundin, aber in dem Alter war das noch nicht so. Also meine ganze Familie war immer zerstritten. Alle waren immer blöd und doof und nie wurde irgendwie geredet miteinander. Und ja, es wurde immer gelästert über alle, über meine Schwester oder ja.
Ganz, ganz stark von dir, dass du versuchst, daraus zu brechen.
Hm.
Das ist toll. Ich hoffe, dass du dir da auf die Schulter klopfst.
Ja, ich denke mal, das ist alles gar nicht so schlimm.
Doch.
Also mir war das nicht so bewusst. Erst seitdem ich zur Therapie gehe und sie zu mir meinte, dass ich das alles immer so weglache, da ist mir das dann halt erstmal so richtig bewusst geworden, dass es ja doch schlimme Verhältnisse waren, in denen ich aufgewachsen bin.
Ja.
Man will sich das immer gar nicht so eingestehen, weil es einem auch irgendwie ein bisschen unangenehm ist.
Also, du kannst doch nichts dafür.
Ja.
Das haben die Erwachsenen verbockt. Nichts davon ist ja deine Schuld. So eine Schweinerei, was dir passiert ist. Ist auch eine Schweinerei, was sie mit deinem Bruder gemacht haben. Du darfst diesen Kreislauf der Selbstmissachtung aber nicht fortführen, natürlich. Ne?
Mhm.
Und darum ist gut, dass das jetzt vorbei ist mit diesem Mann, der dir nichts gegeben hat. Mhm. Und was so traurig daran ist, ist, dass du selbst mit diesem fast nichts schon zufrieden warst. Ja.
Und immer noch Sehnsucht danach habe.
Ja, weil du so wenig hast, dass das bisschen für dich schon besser ist als das Nichts.
Ich kenne es aber auch anders. Ja, also ich habe es auch schon anders kennengelernt in der Beziehung mit dem Papa meiner Tochter. Das war komplett Also der hat mir wirklich alles gegeben und es war wirklich, da kann ich auch wirklich von Liebe sprechen. Da war ich am Anfang auch nicht so all in, ja, dass ich jetzt wirklich dachte, boah, das ist er, in den bin ich jetzt sofort verliebt, da hatte ich kein Bauchkribbeln, nichts, gar nichts, aber das hat sich so aufgebaut während der Zeit und ich habe mit 102 Kilo habe ich mich gefühlt wie die schönste Frau auf der ganzen Welt, weil er mich einfach so immer genommen hat, wie ich war. Und das ist ja das, was ich brauche.
Und da hast du radikal abgenommen.
Ja.
Also ich sag nur, weil man sieht dich nicht. Mhm. Du bist jetzt ein kleines Persönchen. Warum oder woran ist die Beziehung dann gescheitert?
Die gute?
Mhm.
Ja, das weiß ich auch nicht so richtig. Also ich hatte dann, wir haben unsere Tochter, also wir haben in der Beziehung, hatten wir schon mal ein Kind bekommen. Das ist mit einem starken Geneffekt zur Welt gekommen. Und ist auch nur leider 4 Monate alt geworden. Und
also wahnsinniger Schmerz auch nochmal.
Ja, das konnte ich aber relativ gut verarbeiten, weil das ist das einzige Schlimme, was mir passiert ist, wo ich gut begleitet wurde. Durchs Kinderhospiz und die ganzen Trauerbegleiter und so. Dadurch kann ich damit relativ gut umgehen mittlerweile. Klar, in manchen Situationen, wenn ich den Leuten davon erzähle, wie jetzt zum Beispiel, muss ich schon noch weinen. Aber es ist nicht so, dass ich nicht darüber sprechen kann oder dass es mir jetzt jedes Mal so das Herz zerbricht. Weil das ist das einzige Thema, wo ich mich nicht schämen muss, wo ich weiß, darüber kann ich reden, da bekomme ich Mitgefühl mit den Menschen. Und ich wurde super dadurch begleitet. Ich war nicht alleine, wie in den anderen Situationen in meinem Leben. Ja, und dann war mein sehnlichster Wunsch natürlich, ein zweites Kind zu bekommen. Und das hat dann auch gleich beim ersten Mal geklappt. Und das war eine wunderschöne Schwangerschaft. Eine wunderschöne erste Zeit mit dem Baby. Also ich habe richtig bedürfnisorientiert alles gemacht. Ich habe 3 Jahre gestillt, ich habe sie getragen. Es war wirklich mein Ein und Alles. Und ich habe mich auch nur noch mit ihr beschäftigt und nicht mehr mit ihm.
Oh, ja.
Und ich hatte dann schon Gräuel davor, wenn ich sie abends ins Bett gebracht habe, zu ihm rüberzugehen ins Wohnzimmer, weil ich Angst hatte, dass ich ihn anfassen muss. Dass er irgendwas von mir möchte auf sexueller Basis oder küssen will oder ja. Weil das wollte ich, ich konnte das irgendwie nicht mehr. Ich hatte da keine Anziehung mehr zu und ich kann mich aber auch leider nicht so wirklich daran erinnern, was jetzt so der Knackpunkt war, warum ich mich von ihm getrennt habe. Ich hatte ja in dem Babyjahr habe ich angefangen, joggen zu gehen und war dann jeden Tag 10 Kilometer, 5-mal die Woche unterwegs, auch mit Kinderwagen und so weiter und habe dann in der Zeit abgenommen und habe dann irgendwie so einen Flitz gekriegt, wieder weggehen zu müssen, so wieder rauszugehen, ein bisschen was zu erleben und so weiter und dadurch habe ich mich auch wieder so ein bisschen mehr von ihm entfernt. Noch dazu habe ich jetzt einen Brief gefunden, den ich ihm mal geschrieben habe. Da standen so ein paar Sachen drin, die mich damals so gestört haben. Das war schon eine klitzekleine Kleinigkeit, wie dass das Licht im Flur zu lange brennen lassen hat oder ja, so Sachen in der Küche nicht wegräumt und so. Und so hat sich das irgendwie für mich so hochgeschaukelt und mich immer weiter irgendwie so von ihm entfernt, sodass ich dann einmal angefangen habe, mit jemandem zu schreiben, der dann so irgendwie neu in mein Leben gekommen ist, der mir nichts bedeutet hat oder so, aber der mich so dann auch wieder so ein Stückchen weiter von ihm weggetrieben hat. Und dann habe ich gesagt, ich möchte nicht mehr. Und dann haben wir uns getrennt, als unsere Tochter 2 Jahre alt war.
Wollte er die Trennung auch?
Nein, er hatte auch ganz lange zu knabbern damit. Also er kommt ja aus einem sehr gutem Elternhaus, sage ich jetzt mal. Also seine Eltern halten ihn immer den Rücken frei, sind immer für ihn da. Er hat auch noch eine Schwester, die verstehen sich alle super gut. Und es ist halt eine richtig schöne Familie, wo ich mich dran gewöhnen musste. Wo ich mich auch dran gewöhnen musste, wenn seine Mama zu mir gesagt hat, dass sie mich lieb hat. Das ist für mich sehr unangenehm. Und auch so diese Zeiten, wenn wir zusammen am Tisch sitzen und essen.
Das kanntest du ja nicht.
Mm-mm. Das ist für mich ganz schwer auszuhalten und unangenehm. Und ich versuche es zu vermeiden.
Ich kann das nachempfinden, weil ich habe auch nie jemanden gehabt, der mit mir gegessen hat. Mhm. Weiß der um deine Not innen drin?
Nein, nicht. Also er weiß, dass ich zur Therapie gehe. Ich erzähle ihm so ein bisschen bröckchenweise, wie es mir geht, dass ich auch so krass depressive Phasen hatte. 2019 hatte ich ganz viel Panikattacken. Das weiß er alles. Aber worum es so genau im Detail geht, weiß er bis jetzt noch nicht. Ja.
Kennt er deine Familiengeschichte?
Ja.
Okay. Es wird Zeit, dass du es ihm sagst. Mhm. Zumal der ja auch der Vater deiner Tochter ist, weißt du. Du kannst ihm auch einfach diese Folge hier vorspielen.
Ja, ich habe ihm schon Bescheid gesagt.
Dann ist es, weißt du, dann ist ja. es einfach. Mhm. Es ist ja für Kinder, die keine Liebe bekommen, ganz, ganz schwer, Liebe auszuhalten, weißt du?
Ja.
Was er vielleicht nicht wissen konnte, ist, weil du es nicht geteilt hast, wie wahnsinnig ja, schwierig das für dich ist, jemanden zu haben, der dich meint.
Mhm.
Weil das ja ein Kampf gegen das Unbekannte ist. Oder mit, wie auch immer. Und du natürlich auch keine Werkzeuge hattest, überhaupt in die Kommunikation zu gehen, weil das nie jemand mit dir gemacht hat. Ne? Also insofern ist das sehr traurig, dass es so passiert ist. Weil es vielleicht anders gegangen wäre.
Ne? Ich denke auch, ja.
Ja.
Mhm.
Was sicher ist, ist, dass du da jetzt wirklich einen Laserstrahl drauf richten musst, mit wem du dich aus welchen Gründen umgibst.
Mhm.
Das, was diese On-Off-Geschichte dir gegeben hat, war ja eine etwas luxuriösere Variante von dem, was du schon kennst. Nämlich, egal was du tust, du bist nicht gut genug. Mhm.
Ja.
Also das, was deine Mutter, dein Vater dir vorgelebt haben. Deine Interessen spielen keine Rolle. Und darum versuchst du, dich so passend zu machen, bis du selbst verschwindest.
Ja.
Und das ist passiert. So. Und dann ist man wie so ein Junkie auf der Suche nach dem letzten bisschen, was einen ja scheinbar aufrecht hält. Bloß, du bist so erschöpft, du hast gar nichts mehr, was du geben kannst. Ja. Und es muss für dich eine enorme Anstrengung sein, ich kann es mir nur vorstellen, überhaupt für dein Kind zu sorgen, emotional.
Das war es teilweise, ja.
Ja, weil du ja, du bekommst ja nichts, weißt du? Dein Töpfchen ist leer und aus dem, mit den paar Tropfen musst du, das musst du alles rüberschippen.
Mhm.
Es wird ganz, ganz höchste Zeit, dass du das mit ihm teilst.
Ja, mache ich.
Weil nur er, weil nur, wenn er das weiß, kann er dir auch ein Partner sein. Ihr seid ja Partner in dieser Geschichte, weißt du? Und dann ist sein Schmerz vielleicht auch für ihn verständlicher, ne? Warum das passiert ist und so. Das oder die Schwierigkeit, wenn man so aufwächst, ist, dass man häufig nicht direkt erkennt, was gut für einen ist und was nicht. Weil man so auf oder so im Minusbereich ist, dass alles, was oben drauf fällt, schon irgendwie wie so ein Heilsversprechen wirkt, ne? Da will jemand mich einmal die Woche sehen. Wow. Ja, das ist natürlich brutal für jemanden, der in einer gesunden Elternbeziehung groß geworden ist, der zeigt dem Typen Vogel. Mhm. Und zwar nach 2 Wochen. Ja. Ja. Und der merkt vielleicht auch, dass das nicht das ist, was man selbst braucht. So. Darum musst du, wenn du das schnell hinter dich bringen willst, wirklich jede Begegnung genau ja, unter das Mikroskop legen und genau angucken und schauen, ist das jetzt, bin ich in einer Beziehung mit meiner Vergangenheit? Bin ich in einer Beziehung mit meinen Eltern hier? Oder bin ich in einer Beziehung mit jemandem, der Lust hat, mit mir, ja, die Welt zum Fliegen zu bringen?
Ja.
Und wenn man da so eine ganz scharfe Unterscheidung reinbaut, merkt man das eigentlich relativ schnell. Man muss sich halt aus diesem Lebensrhythmus rausnehmen ein bisschen und das Tempo verlangsamen. Ne? Wer hat denn in dieser On-Off-Geschichte immer wieder Kontakt gesucht? Warst du das?
Meistens ich, ja.
Ja, und wie bist du dann wieder angekommen?
Ich habe ihm geschrieben.
Na, wie geht's? Oder was?
Nee, also ich habe schon klar kommuniziert, dass ich ihn vermisse und ob wir uns sehen wollen. Und wenn er geschrieben hat, was jetzt auch erst wieder vor 4 Tagen passiert ist, hat er meistens nur Hey geschrieben.
Ja. Und es passt genau zu dem, was er bereit ist, dir zu geben.
Mhm.
Ja. Hast du darauf geantwortet?
Ja.
Was
jetzt,
hast du
jetzt vor den paar Tagen,
mhm.
ja, ich habe gefragt, was denn sei. Und er hatte das Bedürfnis, mir zu schreiben und hatte die Wunschvorstellung, das Wochenende mit mir zu verbringen.
Zum Vögeln.
Ja.
Ja. Das ist, ihr seid halt, ihr Menschen, die auf Hey eingehen, ihr seid bequem für die Leute. Ja?
Mhm.
Das ist der perfekte Booty Call.
Mhm.
Weil du weißt, egal was ist, ich sag Hey, sie sagt, oder er sagt, vielleicht egal wie rum, ja, hi, was gibt's? Du sagst, du, ich denk an dich gerade, hast du Lust, am Wochenende vorbeizukommen? Der andere hechelt wie so ein kleiner Hund im Knochen hinterher und denkt, yeah, Futter, 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 Futter. Und diesmal wird es vielleicht anders, mhm. und zack, liegst du da wieder und merkst, okay, es hat sich gar nichts verändert. Also, ein weiser Rat, blockier die Nummer. Ja. Schmeiß die Nummer weg, schmeiß alles weg, was sich an diesen Menschen erinnert, weil du sonst wieder und wieder in so einen Loop fällst, ne? Und ich kann dir garantieren, in der Rückschau deines Lebens wirst du merken, dass du überhaupt nicht ihn meinst. Du meinst das bisschen, diesen Krümel, den er dir gibt. Und dieser Krümel ist ab jetzt nicht mehr gut genug.
Mhm.
Ja? Weil du bist so emotional unterfüttert, unterernährt, besser, mhm. Dass du mit Krümeln nicht klarkommst. Sondern du brauchst eine dicke Klappstulle. Ja?
Mhm.
Mit ordentlich Butter drauf.
Mhm.
So. Du verlierst niemanden, der für dein Leben wertvoll ist. 100.000-prozentig.
Ich weiß.
Ja. Mhm. Und du hast ja auch gefragt, wie du loslassen kannst. Mhm. Das ist, finde ich, so wie bei der Nikotinentwöhnung. Es gibt ganz viele, die sagen, ja, dann rauche ich nur noch 10 am Tag und dann nur noch 5 und nur noch 2, bis halt der Jeeper plötzlich wiederkommt. Ich bin absoluter Fan von radikalen Schritten da. Einfach, weil es kurz und schmerzlos sinnvoller ist als lang und quälend. Ja? Nummerblock, sag, kannst du dich nochmal erklären? Ich möchte ab jetzt keinen Kontakt mehr. So long, Nummer blockieren, Nummer löschen, alle WhatsApp-Verläufe löschen, damit du da nicht mhm. in so eine komische Sentimentalität fällst, die nicht ihn meint. Das darfst du niemals vergessen, ne? Sondern mhm. wirklich nur dieses klitzekleine Gefühl, ich bedeute irgendwem irgendwas.
Mhm.
Ne, und das ist genau das, was du natürlich nicht bekommen hast. Dieses Gefühl, dass du irgendwem was bedeutest.
Ja.
Du warst irgend so ein Idiot, der zufällig in derselben Wohnung wohnt. Ja? Und diese ganze Erwachsenenscheiße sich anhören musste, mhm. die nichts in deiner Welt verloren hat. Ja? Es ist ein absolutes Unding, und da rege ich mich auch auf, wenn Eltern ihre Kinder in ihre Beziehungsprobleme mit reinziehen. Haben die Lack gesoffen?
Mhm.
Ja, der eine schon. Also,
mhm.
das geht gar nicht.
Ja.
Und was mich so wütend macht, ist, dass verantwortungslose Erwachsene ihre Kinder besudeln, die dann ihr ganzes Leben mit der Scheiße umgehen müssen.
Richtig, ich muss es jetzt ausbaden.
Ja, du mhm. musst es ausbaden. Und das ist wahnsinnig unfair.
Ja.
Und du bist so still und leise in dir, du darfst ruhig mal wütend werden,
mhm.
glaube ich.
Mhm.
Das ist eine absolute Katastrophe, was dir als Kindheit präsentiert wurde.
Das fällt mir sehr schwer, das
ja.
wütend werden. Ich weine sehr, sehr viel, aber ich komme irgendwie nicht so richtig in die Wut.
Ja, das dauert manchmal.
Mhm.
Vielleicht musst du das ein bisschen frei weinen. Das kann
mhm.
durchaus sein, ne? Dir muss auch erstmal klar werden, was für eine Schweinerei das ist.
Ja.
So. Weil als Kind versucht man immer so zu rechtfertigen, was die Erwachsenen um einen rum so machen und es zu erklären und zu beschönigen und so weiter. Aber guckt in den Sturm. Ja, der ist sowieso da. Guckt rein, dann seht ihr eher, wo er zu Ende ist.
Mhm.
Das ist eine absolute Unverschämtheit. Und es ist auch unglaublich kindisch
ja.
von deinen Eltern.
Ja.
Ja. Also so eine unreife Scheiße.
Mhm. Ja, ich merke das ja jetzt an meinem vergangenen Verhalten, dass es genauso eine kindische Scheiße war, quasi.
Ja,
ja, wie ich mich benommen habe und dahinterher gehechelt habe und so weiter. Und wie ich mich selbst so zum Kasper gemacht habe für ihn quasi. Das ist irgendwie so für mich so lächerlich jetzt in der Retroperspektive, wie ich mich verhalten habe.
Was heißt lächerlich? Das ist ja wieder so eine Negativbewertung, ja. Aber es war nötig,
mhm.
glaube ich, damit mhm. du siehst, was ist.
Definitiv. Ja. Also die Beziehung hat mir wirklich sehr viel aufgedeckt. So was ja. passiert ist.
Ist natürlich schade, dass es so lange war, weil du echt sehr lange gelitten hast. Mhm. Aber genug davon.
Ja.
Genug.
Ja.
Und natürlich ist es, also, aber das geht uns allen so, ja. Wenn wir so durchs Leben leben, dann benehmen wir uns kindisch. Und die Art, wie ihr beide eure Mutter-Vater-Beziehung gelebt habt, ja, dass ihr beide nicht so richtig gecheckt habt, wie ihr miteinander sprechen müsst, um das Ding ja auf richtige Füße zu stellen, ist natürlich auch noch recht jugendlich gewesen. Mhm. Darum finde ich es so wichtig, dass ihr jetzt auf eine Erwachsenenebene wechselt und er versteht, wer du bist. Also es ist natürlich illusorisch, eine Beziehung zu führen, wenn du dich gar nicht erklärst. Ne? Niemand weiß, wer du bist. Du tust so, als wärst du XY, bist ja völlig unauthentisch.
Mhm.
Darum sei so. Und weil du vorhin gesagt hast, ich schäme mich so dafür. Es gibt nichts, wofür du dich schämen musst, weil du nichts falsch gemacht hast. Das waren deine Eltern. Deine Eltern haben einen riesen Topf Jauche genommen und den über dich geschüttet. Und dann gesagt, hihi, guck mal, die ist voller Fliegen. Ja? Das ist eine Frechheit. Und ich finde eben, du kannst dich dafür entscheiden, dich weiterzuentwickeln als Elternteil, oder du entscheidest dich dagegen. Und auch wenn Therapie damals vielleicht noch nicht so gang und gäbe war, jeder Mensch spürt, ob er was Richtiges tut oder nicht. Mhm. Uns kann mir keiner was anderes erzählen.
Ja.
Und die haben sich für den einfachen Weg entschieden und genauso weitergemacht wie vorher. Und leider ist sein Bruder da in diesem Rad gefangen geblieben. Man kann nur hoffen, wie alt ist er jetzt?
Ich denke mal Ende 40.
Ah, yeah.
Mhm.
Dann ist wahrscheinlich, ja, wer weiß, ja, vielleicht geschieht ein Wunder, aber.
Er hat auch noch zwei ältere Brüder, also es sind auch noch die Kinder meiner Mama.
Und die trinken auch alle?
Die sind auch alle, ja.
Scheiße, ja.
Rechtsradikal.
Rechtsradikale Alkoholiker.
Mhm.
Die anderen sind schuld. Das ist halt natürlich die Quintessenz des Nicht-Hingucken-Wollens, ne? Leider. Die müssen ja fast verrückt werden vor Schmerz, stelle ich mir mal vor, wenn du dich für ein Leben im Hass entscheidest, weil du nicht anders kannst. Ja, scheiße. Ich hoffe, deine Mutter schämt sich in Grund und Boden und die beteiligten Väter auch.
Ich hoffe auch, ja.
Hast du Kontakt noch zu denen?
Nein,
nee.
Seit circa 7 Jahren zu meiner Mutter nicht mehr.
Gut. Also, was heißt gut, ja? Ich bin aber, wenn Leute sich nicht weiterentwickeln, dann hilft nicht.
Ich habe ihr Chancen gegeben, aber hat sie nicht genutzt.
Ja, dann ist es ihre Entscheidung.
Ja. Und den Tipp haben wir auch die Trauerbegleiter im Hospiz gesagt, dass es nicht schlimm ist, wenn man seine Mutter, also wenn man keinen Kontakt mehr zu seinen Eltern hat, dass es ganz okay ist. Und ja, dann habe ich mich dann auch dafür entschieden letzten Endes.
Ja.
Und ich lebe ruhiger damit.
Ich auch.
Ich habe sie zwar jeden Tag auch im Kopf irgendwie, weil ich halt auch immer denke, oh, du möchtest nicht so werden. Und wenn ich in den Spiegel gucke, dann sehe ich sie.
Ich auch.
Ja. Und ich bin auch nicht wie sie. Das weiß ich. Mein Kind wächst ganz anders auf, mit viel mehr Liebe. Und ich weiß, welche Fehler ich nicht machen möchte. Aber nichtsdestotrotz verfolgt sie mich.
Das ist ein schwieriger Prozess. Ja. Das ist einfach so. Ich habe das schon mal gesagt, ich sage es aber nochmal, weil da nicht jeder alle Folgen hört. Ich habe mich mittels Erwachsenenadoption rechtlich von meiner Mutter getrennt, weil es ja so ist, dass man dann als Kind später für Eltern wirtschaftlich verantwortlich gemacht werden kann. Ne? Und das geht so, es geht aber auch anders. Man kann das auch erstreiten vor Gericht, ist halt ein bisschen ätzender natürlich, ne? Also nur, dass ihr es nochmal gehört habt. Es geht, weil ich habe nicht eingesehen, mich um Menschen zu kümmern, der sich null um mich gekümmert hat.
Ja.
Darum.
Ich hatte auch vor kurzem erst einen Brief vom Amtsgericht in meinem Briefkasten, dass ein Betreuer für sie gesucht wird. Und ich habe es aber abgeschlagen und seitdem haben sie sich auch nicht nochmal gemeldet. Ich denke mal, die werden irgendeinen Betreuer gefunden haben. Aber ich habe halt auch Angst, falls sie mal verstirbt, dass dann die Kosten auf mich zukommen.
Du musst das Erbe nicht annehmen.
Und die Beerdigungskosten?
Nein.
Auch nicht?
Mm-mm.
Okay.
Musst du nicht.
Hm.
Ja.
Das sind gute Neuigkeiten.
Ja, weil das ist wirklich, und es gibt ja ganz viele, die sagen, naja, Blut ist dicker als Wasser, ist doch Familie. Und so, nee, das stimmt nicht, finde ich. Familie ist etwas, was dir durch verschiedene Umstände zugeteilt wird. Ja, das ist eine Riesenlotterie, 1 zu 4 Trillionen, glaube ich, ist die Chance oder Wahrscheinlichkeit. Und wenn die dich schäbig behandeln, hast du das Recht, dich davon zu distanzieren. Und das musst du auch, sonst wirst du wahnsinnig. Ja. So. Oder halt auch Alkoholiker, suchtkrank, depressiv, was auch immer. Ja, ist einfach schädigend. So. Und ich habe gar nichts dagegen, wenn die sagen, pass auf, die ersten 40 Jahre sind scheiße gelaufen, es tut mir leid, ich habe es jetzt verstanden, dann ist alles gut. Weißt du, wenn die sagen, wir entwickeln uns jetzt weiter und da auch Taten folgen lassen, aber das passiert halt meistens nicht. Was auch wahnsinnig schmerzhaft für die ist, sehe ich auch ein. Bloß, es ist deren Aufgabe, nicht deine.
Ja.
Und du hast dir zu viel sowieso von denen anhören müssen. So, was machen wir jetzt? Gehst jeden Tag mit dem Wissen an, dass du eine extra große, fette Portion Liebe haben darfst. Ja?
Okay.
Und dass nur Leute, die dir Liebe geben wollen, und zwar ernsthaft, in dein Leben dürfen.
Ja.
Alle anderen nicht. Und dass du so einen halbgaren Mist nie wieder machen lässt mit dir. Weißt du? Du bist doch kein Showpony, dass man irgendwie rufen kann, wenn es mal eine Runde um den Block gehen soll. Also deine Bedürfnisse, logischerweise auch die deines Kindes, aber deine Bedürfnisse sind jetzt die absolute Nummer 1. Bei allem, was du tust, darauf musst du dich fokussieren. Was brauchst du, um dein leeres Töpfchen füllen zu können? Ne? Und das holst du dir. Und das kann man sich gut herstellen. Mein Töpfchen war auch leer. Ne? Und man kann das aber selbst sich erarbeiten. Muss man auch, weil von außen, die können da ewig reinwerfen, das wird sich nicht füllen. Du bist die schnellere Füllerin einfach. Ja. Ne? Weil es wertvoller ist, was, also für dich wertvoller. Das bedeutet Grenzen setzen, auch im Job, im Privaten, bei Freunden, ja, überall, an der Supermarktkasse. Und wirklich überlegen, was ist für mich das wichtigste Outcome dieser Situation? Was muss passieren, damit mein Töpfchen damit gefüllt wird? Zum Beispiel, nehmen wir an, also was in Berlin gibt es bei mir um die Ecke einen Supermarkt. Die Kassiererin ist, glaube ich, kreuzunglücklich mit ihrem Leben und lässt es an den Kunden aus. Also ich habe noch nie so einen unfreundlichen Menschen im Service erlebt. Nehmen wir an, du stehst dort, die mault dich tierisch an, auf eine echt ätzende Art, wo man denkt, okay, ich spring gleich über das Laufbändchen darüber und schüttel dich ein bisschen. Dann sagst du, es ist ein anstrengender Tag gewesen heute für sie, oder? Irgendwas Liebevolles, weil der Kniff daran ist, indem du nicht auf diese Energie einsteigst, füllt sich dein Töpfchen. Ja, und ihr es auch ein bisschen. In der Arbeit, wenn jemand sagt, pass auf, du hast schon wieder das und das verbockt, weißt du, es sei denn, du bist eine richtige Pfeife im Job, was jemand nicht glaubt, weißt du, dass es nicht stimmt und sagst, also das ist jetzt sehr, sehr unfair und du weißt ja, dass ich das Projekt und so weiter mit Bravour abgeschlossen habe. Gibt es irgendwas, was ich für dich tun kann heute an diesem Tag? Oder irgendwie sowas. Du verstehst, glaube ich, was ich meine. Es gibt noch bessere Beispiele. Aber einfach, dass du nicht auf negative Energie einsteigst. Jemand, der sagt, hey, willst du mal wieder rumkommen, ist negative Energie. Jemand, der sagt, worauf hättest du heute Lust, ist positive Energie. Ja. Und so machst du das Stück für Stück voll. Und wenn du sonntags, ja, der gruselige Sonntag, im Kreis läufst wie so ein Tigerchen, das eingesperrt ist, dann nimm das wahr, dass es so ist. Ja, es hat aber nichts mit irgendjemandem da draußen zu tun, sondern mit dem Gefühl, dass du selbst nicht genug bist. Und das heißt willkommen. Und sagst, hey, ich verstehe, dass du da bist, Gefühl, ich weiß ja auch, woher es kommt. Benimm dich jetzt mal in den Raum.
Das übe ich jetzt schon immer.
Ja, genau. Und jetzt ganz ruhig. Ich hab dich lieb. Du kannst ja ruhig, ich quatsch den ganzen Tag mit mir selber. Das hilft total.
Das ist aber auch eine Hürde und eine Überwindung, sich selbst so mit sich zu reden, so liebevoll und sich in den Arm zu nehmen. Also ich kam mir am Anfang der Therapie schon ein bisschen auch wieder lächerlich dabei vor.
Ach so, hat sie gesagt, du sollst das machen?
Ja, ja.
Aber dann wiederum wen interessiert's, ja, ob es lächerlich ist oder, ja, nicht? Ist völlig wurscht. Mhm. Das hat ja einen höheren Zweck. Mhm. Weißt du?
Ja, auch mit dem Tagebuch schreiben. Ich schreibe viel Tagebuch seitdem. Super. Und ja, da schreibe ich halt auch meine ganzen Emotionen rein und meine Gedanken und meine Gefühle. Und die sind halt auch oft sehr kindlich. Ja, so wie man früher vielleicht ins Tagebuch geschrieben hat, liebes Tagebuch, heute ja, war ich in Mike verliebt oder sowas.
Ja,
ja, und sowas schreibe ich halt auch zum Beispiel rein. Und wenn ich es mir dann rückblickend so durchlese, dann denke ich auch immer so, oh Gott, wenn ich mal sterbe, hoffentlich liest das keiner. Ja.
Kannst ja rechtzeitig verbrennen. Ja. Nein, oder du lässt es einfach, weil es überhaupt nicht schämenswert, ja, ist. Du kannst es natürlich auch so machen, dass du sagst, hallo, liebes Tagebuch, heute schreibt dir die 8-jährige Sarah. Mhm. Und dann kannst du Erinnerungen aufschreiben, damit dir dieses Unrecht nochmal klar wird, weißt du? Weil ich glaube, du versuchst manchmal noch oder vielleicht auch sogar häufiger noch so Entschuldigung zu finden oder ja, dir zu sagen, naja, so arg war es jetzt nicht. Immerhin hatte ich ab und zu Essen oder weiß ich nicht, ja. Aber da wird dir vielleicht nochmal klar, mit wie viel Krümelchen du dich zufrieden gibst.
Ja.
Nur Essen im Kühlschrank haben bedeutet nicht, genährt zu sein, weißt, ja, du? Dazu gehört ein bisschen mehr.
Mhm.
Ich habe das erst durch meinen langjährigen Lebenspartner verstanden, dass ich mich beim Essen nie hinsetze. Das wäre mir nicht aufgefallen.
Mhm.
Ich bin aber durch die Gegend getigert, habe irgendwelche Sachen noch gemacht, noch in Töpfchen gerührt, zwischendrin mal so einen Haps genommen und so. Und der hat gesagt, du sitzt nie beim Essen.
Mhm.
Und dann dachte ich, ach ja, krass, stimmt. Und dann kannst du auch schlecht von Kindern erwarten, dass sie sitzen bleiben beim Essen oder miteinander essen. Ne?
Mhm.
Gut, die Teenager haben jetzt gar keinen Bock mehr, irgendwo sich hinzusetzen, aber früher hat es halt geklappt.
Mhm.
Zumindest kennen sie das.
Ja.
Und das ist halt auch so gemein. Kinder müssen nicht alleine essen. Was ist das für ein Scheiß?
Mhm. Und alleine essen machen.
Und alleine essen machen.
Mhm.
Und alleine abspülen.
Ja.
Ja. Ich musste sogar alleine einkaufen.
Mhm.
Also ich hatte immer so einen 5-Mark-Schein. Davon konnte ich Mittagessen kaufen.
Ja, ja, meine Mama war ja immer zu Hause, aber sie hat halt nicht, das nicht gemacht, ja. Das war ja, also ich würde es, also was heißt verstehen, aber es ist irgendwie für mich noch ein bisschen schlimmer, wenn sie da ist und es alles ignoriert und nicht macht, als wenn sie ja Gründe hat, warum sie nicht da ist.
Ja.
Ja.
Ist die Missachtung noch größer.
Ja, absolut. Das war immer der Horror. Ja, dieses Schweigen.
Ja, also was dieses Silent Treatment mit Kindern macht, das ist der absolute Wahnsinn.
Hm.
Das ist richtig eklig.
Ja. Ich erlebe heute noch ganz viele im Bekanntenkreis, die mit ihren Kindern so umgehen.
Kannst du mal einwerfen, was das mit dir gemacht hat?
Mhm.
Weil das geht gar nicht. Das ist emotionaler
Missbrauch. Ja, habe ich schon. Also immer, ja, wenn ich das mitbekomme, dann erzähle ich gleich meine Story.
Und verstehen die dann ein bisschen was? Ja, vielleicht sind es dann nicht die richtigen Bekannten, ganz ehrlich.
Mhm.
Also mit solchen Leuten will man nicht zusammen sein.
Nee.
So. Ganz klare Handlungsaufgabe, liebes Töpfchen füllen.
Ja.
Und tu dir selber den Gefallen, blockier alle Kanäle. Und ich kann dir eins garantieren, vermissen tut er dich nicht.
Mhm.
Du bist bequem für ihn.
Mhm.
Und du lässt es zu, dass du so behandelt wirst. Ne?
Schlimm.
Du bist nicht anders gewohnt. Aber wie alt bist du jetzt?
36.
Ja, dann wird es Zeit.
Ja. Denke ich auch, ja.
Mhm. Hast du noch Fragen?
Nein.
Dann danke ich dir sehr, dass du da warst.
Danke für deine Zeit.
Das war Paula Liebenlern. Und wenn ihr auch mal zu Gast sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Danke. Ja.